Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, für gewöhnlich erwartet man von einer ordentlichen Predigt, dass sie den vorgesehenen biblischen Text auslegt. Das heißt, erklärt und auf die Gegenwart anwendet. Aber manchmal liegt dem Prediger eine Geschichte vor, die nicht erklärt, sondern nur erzählt werden will. Doch was heißt hier nur? Steckt nicht im Erzählen eine Wahrheit, die das Verstehen übersteigt und tiefer dringt als jede theologische Deutung? Und manchmal liegt dem Prediger eine Geschichte vor, die nicht mit unserer Gegenwart kurz geschlossen werden will, sondern die nur für sich steht. Aber was heißt hier nur? Steckt nicht gerade in gegenwartsfernen biblischen Geschichten eine Wahrheit, die jede Aktualisierung übersteigt und die uns unbedingter angeht als manche pastorale Anwendung? Die biblische Geschichte, die den heutigen Predigtext bildet, ist so schön, groß, wahr, fern, fremd, auch berührend, dass ich sie heute nicht erklären, sondern erzählen, sie nicht auslegen, sondern vorstellen will. Sie findet sich im Lukas-Evangelium im ersten Kapitel. Diese Geschichte zeigt sich als ein literarisches Werk des Evangelisten, in dem er kunstvoll die Geschichte zweier Geburten miteinander verschränkt und mit zahlreichen Motiven aus dem Alten Testament anreichert. Vor allem ist es die Geschichte einer Freundschaft zweier bedrängter Frauen. Es ist eine Geschichte darüber, dass bei Gott nichts unmöglich ist. Ein Engel erscheint vom Himmel hoch, da kommt er her und tritt in den Tempel zu Jerusalem an den Altar. Dort zeigt er sich dem Priester Zacharias. Der ist ein alter Mann, belastet durch ein schlimmes Schicksal. Seine Frau Elisabeth und er haben keine Kinder. Das war damals mehr als nur ein Unglück, es war eine Schande. Elisabeth und Zacharias haben ihre Aufgabe nicht erfüllt. Mann und Frau haben Kinder zu bekommen, damit das Weiterleben gesichert ist. Traurig und beschämt wird er an seine heilige Arbeit gegangen sein, längst ohne Hoffnung. Da, auf einmal steht neben ihm am Altar der Engel. Furcht überfällt ihn. Denn jeder Engel ist schrecklich beim ersten Anblick, beim ersten Wort. Er zerreißt die Horizonte, stürzt menschliche Ordnung um. Doch der Engel sagt, fürchte dich nicht. Denn er bringt eine frohe Botschaft. Eure Gebete sind endlich erhört. Deine Frau Elisabeth und dir, euch wird ein Sohn geschenkt. Johannes sollt ihr ihn nennen. Er wird eure Freude und euer Stolz sein. Von Anfang an wird der Geist Gottes in ihm wirksam sein. Ein großer Prophet soll er werden, der viele Menschen zum Heil führt. Zacharias mag das nicht glauben. Wie soll ich das verstehen? Ich bin sehr alt und meine Frau auch. Der Engel gibt ihm ein Zeichen. Oder ist es eine Strafe? Du wirst stumm sein, von jetzt an bis zum Tag der Geburt. Und Zacharias verstummt. Kein Wort kann er mehr sagen, als er vom Altar in den Tempelhof zu den Menschen geht. Nur schweigend winken kann er ihnen. Aber seine Frau Elisabeth, die Hochbetagte, wird tatsächlich schwanger. Ob sie sich darüber freuen konnte? Oder kam dieses Glück für sie nicht zu spät? Eine alte Frau, die schwanger wird, das ist doch eine Gefahr. Oder schlimmer noch, etwas Lächerliches, Beschämendes. 5 Monate jedenfalls hält Elisabeth sich verborgen, geht nicht vor die Tür, meidet die Blicke und das Gerede der Menschen. Doch dann findet sie, anders als ihr verstummter Mann, Worte für das, was ihr geschieht. Das hat Gott an mir getan. Gott hat mich angesehen. Meine Schande vor den Menschen nimmt er weg und schenkt mir ein Kind. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Wieder erscheint der Engel vom Himmel hoch, da kommt der Herr. Aber dieses Mal kommt er nicht nach Jerusalem, der Hauptstadt, nicht in den Tempel, den Ort des Heiligen, nicht zu einem Priester, alt, würdig und erhaben. Eine ganz andere Reise unternimmt der Engel dieses Mal. Er kommt in eine winzige Stadt im Norden, nach Nazareth, tritt in eine bescheidene Hütte, denn er will zu einer jungen, unverheirateten Frau. Sie heißt Maria. Der Engel tritt vor sie mit diesem Gruß: Sei gegrüßt, Gnade wird dir geschenkt, Gott ist mit dir. Auch Maria erschrickt, denn jeder Engel ist schrecklich beim ersten Anblick, beim ersten Wort. Er zerreißt die Horizonte, stürzt menschliche Ordnungen um. Wieder muss der Engel sagen: Nein, fürchte dich nicht, Maria, Gott wird dir Gnade schenken. Du wirst schwanger werden, du wirst einen Sohn zur Welt bringen. Jesus sollst du ihn nennen. Groß, sehr groß wird er sein. Sohn des Höchsten wird man ihn nennen. Ein König soll er sein, ein König wie kein anderer, wie kein König je gewesen, denn sein Reich wird kein Ende haben. Wie sollte Maria es da nicht noch mehr mit der Angst bekommen? Ein Mädchen aus dem Abseits, arm, unbedeutend, eine unverheiratete Frau aus der Provinz und nun bald Mutter eines Königssohns, eines Sohnes des Höchsten, eine furchterregende Vorstellung. Eine Gnade zum Erschrecken hat der Engel ihr da verheißen und ganz praktisch eine fürchterliche Schande. Eine junge Frau, nur verlobt mit einem Mann namens Josef, aber der spielt hier keine Rolle, unberührt, wie es damals Sitte und Gesetz von unverheirateten Frauen forderte, wird plötzlich schwanger, ungewollt schwanger. Was für eine Gnade soll das sein? Das ist kein Glück, kein Segen, sondern bringt diese junge Frau in Lebensgefahr. Wo soll sie hin während ihrer Schwangerschaft? Wie soll sie das Kind bekommen und danach wohin mit dem Kind? Wie soll das gehen? Der Engel sagt nur: Der Geist kommt über dich. Ein Kind stellt das Leben auf den Kopf. Das Leben der alten Elisabeth und das Leben der jungen Maria. Gott hat beide Frauen ausgewählt. Er traut ihnen zu, dass sie das Leben, das sich auf den Kopf stellt, meistern werden. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Gott wählt zwei Frauen aus, eine junge und eine alte. Beide stehen ganz unten in der Gesellschaft. Von unten kommt die Veränderung. Weihnachten kommt von ganz unten. Wo soll Maria nun hin? Ein Hinweis immerhin gibt ihr der Engel. Die alte Elisabeth, deine Base, ist auch schwanger, schon im 6. Monat, und das in ihrem Alter. Denn bei Gott ist nichts unmöglich. Also geht Maria los, eilends. Übers Gebirg Maria geht zur alten, schwangeren Elisabeth. Ganz allein macht sie sich auf den Weg von Nazareth in Galiläa zu einer kleinen, namenlosen Stadt in Juda. Ein weiter Weg, zu Fuß, ohne Esel, ohne ihren Verlobten, der spielt hier keine Rolle, ohne Begleitung und Schutz. Was wird Maria sich von diesem Besuch versprochen haben? Beistand, Verständnis, Trost, praktische Hilfe? Was für eine Freundschaft soll das werden zwischen zwei Begnadeten und Beschämten, mit einem werdenden Kind gesegneten und zugleich höchst gefährdeten Frauen? Die lächerliche Alte und die ehrlose Junge. Wie sollen sie fröhliche Kindsmütter werden in dieser Welt, deren Gesetze von Männern geschrieben werden? Maria erreicht das Haus des stummen Zacharias und der stummen Elisabeth. Und wie sie ihren Gruß ausspricht, hüpft das werdende Kind Johannes in Elisabeths Leib. Es hüpft vor Freude, trampelt und tritt. Ihrem Bauch wird Elisabeth sich da gehalten haben müssen, so ein fröhlicher Tumult herrschte darin. Und der Heilige Geist kommt über sie. Ihr Mann ist ja stumm, aber sie ruft: Gesegnet bist du von Gott, auserwählt von allen Frauen, nur du. Gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Elisabeth jubelt und preist die so viel Jüngere, die Unverheiratete, die ungewollt Schwangere, die arme kleine Maria. Du bist die Mutter meines Herrn. Was für eine Ehre, dass du mich besuchst. Glückselig ist die, die Gott vertraut. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Da weicht die Angst von Maria. Die Furcht vor der Schande löst sich, das Zutrauen wird kräftig, endlich kann auch sie sich freuen. Freut sich mit Elisabeth und über die eigene Zukunft. Maria lobt Gott. Während die Männer schweigen, der verstummte Zacharias und ihr bedeutungsloser Verlobter nichts zu sagen haben, antwortet Maria mit der begeisterten Elisabeth mit einem Lobpreis. Dieser Lobpreis ist eine Mischung aus stiller Freude und kraftvollem Aufruhr. Erst später werden andere ihren Lobpreis nach- und mitsingen, Maria jedoch spricht ihn. Worte, die in ihr schlummern, die sie in ihrem Herzen bewegt, kommen ans Licht. Ein Teppich, in dem erkennbar 16 Verse aus dem Alten Testament eingewebt sind. Verse, die von Gottes Barmherzigkeit erzählen. Das hebräische Wort für Barmherzigkeit, Rachamim, kommt von Rechem, das heißt Mutterschoß. Barmherzigkeit ist wie die Schwangerschaft der beiden Frauen ein Bauchgeschehen. Was Gott an Elend und Not sieht, das lässt er sich in den Bauch fahren und das treibt ihn zum Handeln. Dabei ist die von Maria gepriesene Barmherzigkeit Gottes alles andere als harmlos. Sie wirkt nicht nur zugunsten der Notleidenden und Unangesehenen, sie wirkt zugleich gewaltig und zerstörerisch gegenüber denen, die für diese elende Not Verantwortung tragen. Die Reichen und Mächtigen, die ihre Nase so hoch tragen, dass sie die da unten übersehen. So werden stolze, selbstgewisse zerstreut, Mächtige entmachtet und Niedrige erhoben. Werden Hungrige mit Gütern beschenkt, während Reiche leer ausgehen. Dieser Lobpreis Marias ist ein neues Lied. Es ist das Lied bei Gottes nichts unmöglich. Maria deutet ihren Weg nicht als Zumutung Gottes, sondern als sein Erbarmen mit den Menschen. Mit ihm kündigt die Mutter prophetisch an, was mit ihrem Sohn beginnt. In der Gottesherrschaft kehren sich die Maßstäbe um. Ihr Sohn wird ein König werden, wie der Engel gesagt hat, ein König jedoch ganz anderer Art, ein König der Barmherzigkeit, der Sanftmut, der die engen menschlichen Horizonte besiegt und zerreißt, der die menschliche Ordnung der Gewalt umstößt, der die Hoffnung stiftet, dass Friede möglich ist. Dieses Lied der Maria ist der Kern unseres Glaubens und es ist noch lange nicht ausgesungen. Übermorgen wird es in aller Welt laut erschallen und hoffentlich auch unsere Seelen erheben, ja auch in unseren Körpern lebendig und fröhlich sein. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott, so lautete die Tageslosung von gestern. Ist diese Geschichte wahr? Diese Geschichte ist so wahr und gewiss, wie es Glaube, Liebe und Hoffnung sind. Freilich, solche Geschichten sind weder etwas für jene, die angekränkelt sind vom Skeptizismus, aber auch nicht etwas für andere, die aufgeblasen sind vor biblischer Rechthaberei. Wie dunkel wäre die Welt, gäbe es keine Poesie und keine guten Geschichten. Dem Erzähler dieser Geschichte war kein Bild zu schön, keine Metapher zu kühn, um zu sagen, lasst euch von Gottes Geistkraft ansprechen und lasst euch von der verwegenen Hoffnung dieser beiden Frauen anstecken. Hüpfen und hoffen vor Freude. Wer sich hier in historische oder gar biologische Gedankengänge verliert, der läuft Gefahr, das eigentliche Wunder aus dem Blick zu verlieren. Der Rest unserer heutigen Geschichte ist schnell erzählt. Maria bleibt noch 3 Monate bei Elisabeth. Die Entbindung verläuft gut. Das Kind wird geboren, beschnitten und erhält den Namen Johannes. Plötzlich kann auch der Vater, der alte Zacharias, widersprechen. Das versetzt die Leute in Furcht, denn jedes Wunder ist schrecklich, zerreißt die Horizonte, stürzt menschliche Ordnungen um. Es ist gar nicht so leicht, mit diesem Glauben zu leben, dass bei Gott nichts unmöglich ist. Das war das Evangelium des heutigen 4. Adventssonntags, die Vorgeschichte zum Heiligen Abend. Wie es weitergeht, das hören und singen Sie übermorgen. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.